An Pfingsten kann man über viel predigen. Über die Geburt schon in der Gemeinde, über die erste Predigt von Petrus. Heute lag es mir besonders am Herzen, über das Wesen und Wirken des Heiligen Geistes zu sprechen. Anfang des letzten Jahrhunderts hat ein bekannter Theologe und Bibellehrer folgende Worte gesagt. Wenn die jetzige, also von dem letzten Jahrhundert, wenn die jetzige Erkenntnis und Glaube über Gott und den Heiligen Geist zu einer Erweckung führt, wird es große Probleme in der Christenheit führen. Und jetzt, 100 Jahre später, sehen wir, es gab sehr viele schwere, falsche und auch schädliche Ansichten und auch Glauben über Gott und den Heiligen Geist. Es gab dann große Erweckungen, die aber zu großer Verweltlichung geführt haben. Und deswegen lag es mir heute besonders am Herzen, einfach an Pfingsten mal so einen kleinen Grundriss über das Wesen und Wirken des Heiligen Geistes zu geben. Es ist ein Fach, was man in der Bibelschule über ein ganzes Semester lang hören kann, wo man viel auch darüber reden kann. Aber es ist wichtig, als Christ so die grundlegenden Dinge zu wissen, zu erkennen, das ist der Heilige Geist, das ist schon mal falsch und so ist es eine Irrlehre. Zuerst über das Wesen des Heiligen Geistes. Wichtig ist zu wissen, der Heilige Geist ist eine eigenständige Person und eine Wesensart oder ein Teil des dreieinigen oder Dreieinheiten, des dreieinheitlichen Gottes. Und da kann man jetzt schon bei manchen Leuten, auch habe ich gehört in unseren russlanddeutschen Kreisen, gibt es einige, die da wohl ganz Probleme haben, die wohl eher sagen, ja, der Geist Gottes ist nicht Gott, sondern er ist mehr nur eine Kraft, er ist unpersönlich oder er ist persönlich. Und so, lass uns mal einfach schauen, was die Bibel dazu sagt. Wenn wir 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7 aufschlagen, 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7, ist der sozusagen der zentrale Vers der Dreieinigkeit, der einfach beschreibt, dass Gott, Jesus und Gott, der Vater und Gott, der Heilige Geist, Gott sind. 1. Johannes 5, Vers 7. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Wir müssen festhalten, er ist Gott mit göttlichen Eigenschaften. Und ganz interessant ist auch, wenn man die Geschichte kennt von der Berufung des Jesaja, wo man es ja kennt, Jesaja hat eine Vision gehabt und dann sieht er einen Thron und von diesem Thron kommt dann dieser Auftrag zu ihm. Geh hin und sprech zu diesem Volk. Geh hin und sage diesem Volk, mit offenen Augen werdet ihr nicht sehen und mit offenen Ohren werdet ihr nicht hören. Und später, als dann in der Predigt von Paulus, sagt dann Paulus, der Heilige Geist hat zu Jesaja gesprochen, obwohl in der Bibel, also in dem Alten Testament damals stand, Gott, der Vater, also Gott hat zu ihm gesprochen. Und so ist es für uns einfach deutlich und klar, der Heilige Geist ist Gott. Es wird immer ausgleichend oder auch immer abwechselnd auch von dem Heiligen Geist als Gott gesprochen und auch von Gott als dem Heiligen Geist. Also es ist keine Trennung zwischen Gott, dem Vater und Gott, dem Heiligen Geist, ohne dass man jetzt sagen könnte, der Heilige Geist ist nicht Gott. Aber festzuhalten ist, dass der Heilige Geist eine eigenständige Persönlichkeit ist. Viele sagen, ja, es gibt Gott den Vater und Gott den Sohn und der Heilige Geist ist nur so eine unpersönliche Kraft, die mal so kommt und geht und nicht wirklich anwesend ist, also nicht als Person anwesend ist. Aber es ist eine eigenständige Persönlichkeit. Das können wir auch lesen in Römer 8, Vers 9, einem der zentralen Kapitel, wo es um die Lehre des Heiligen Geistes geht. Römer Kapitel 8, in Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Hier sieht man, Gott und der Heilige Geist sind eins. Jesus und der Heilige Geist sind auch eins. Aber trotzdem ist der Geist etwas Eigenes, also im Geist. Sieht man im ersten Teil, Abschnitt des Verses. Es ist etwas ganz Interessantes. Wenn ich es euch erklären würde, dann würde die ganze theologische Welt auf einmal die Augen und Münder aufmachen, weil sie es endlich verstehen würde. Es gibt keinen, der die Dreieinigkeit komplett erklären kann. Es ist so, es gibt Gott, den Vater, Gott, den Sohn und Gott, den Heiligen Geist. Diese drei sind eins, aber diese drei sind auch verschieden. Und dieses ist die Grundlage der Lehre, die vor 2000 Jahren festgelegt wurde und wir bis heute noch daran glauben. Es gibt viele Abspaltungen, die da was wegnehmen, hier was wegnehmen und versuchen irgendwelche Irrlehren aufzumachen. Aber diese Grund der Apostel, Grund der Väter, daran glauben wir noch bis heute. Und ich muss zugeben, ich wüsste jetzt nicht, ob jemand in unserer Mitte ist, der jetzt diese Dinge anzweifelt. Diese Dinge sind klar. Der Heilige Geist ist Gott, aber er ist auch eine Persönlichkeit. Aber wenn es jetzt weitergeht um das Wirken des Heiligen Geistes, oh, da gibt es schon ein bisschen Schwierigkeiten. Und bei mir jetzt auch, mir mangelt es auch wirklich an Wissen und Weisheit, wirklich zu erkennen, wo ist das Wirken des Geistes, weil es etwas ist, wo wir kein wirkliches Organ dafür haben. Wir können mit unseren Augen sehen, mit unseren Fingern können wir fühlen, mit unserem Mund können wir schmecken, aber geistliche Dinge, ich weiß nicht, keiner von uns hat ein Organ und deswegen ist es wichtig, wirklich zu wissen, wie der Heilige Geist wirkt. Das allererste ist, der Heilige Geist wirkt Erkenntnis. Lass uns 1. Korinther Kapitel 2, Verse 4 bis 5 lesen. 1. Korinther Kapitel 2, Verse 4 bis 5. Da spricht Apostel Paulus von seiner Verkündigung in Korinth, zu ungläubigen Menschen damals noch. 1. Korinther Kapitel 2, ab Vers 4. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Viele von uns kennen vielleicht diese Situation, dieses Dilemma, dieses Problem, wenn man versucht, einem Menschen was zu erklären und man erklärt es von dieser Seite, von vorne, von hinten, von oben, von links, von rechts und der Mensch versteht es nicht. So ging es mir auch manchmal am Anfang meines Predigtdienstes. Ich habe versucht, den Leuten was zu erklären, beizubringen. Wirklich, ich wollte denen was ans Herz legen. Alle sitzen gefühllos mit ihrem Blick da. Manche fangen an einzuschlafen und ich denke, warum versteht ihr das nicht? Bis ich dann irgendwann verstanden habe, du kannst es den Leuten nicht beibringen. Du alleine mit deiner Weisheit, du kannst noch so kompliziert, noch so deutlich, noch so einfach, noch so anschaulich predigen. Es bringt alles nichts, wenn der Heilige Geist nicht im Herzen der Menschen wirkt. Und das ist es auch, worauf wir auch zurückgreifen können. Als Prediger, als Jungscher, Kindergruppenleiter, als ja, vielleicht bestimmt auch als Eltern, dass man sagt, wie kann ich dem Jungen beibringen oder dem Mädchen beibringen, dass das richtig ist? Es wird es nicht verstehen, wenn nicht der Heilige Geist wirkt. Und da können wir sowas von dankbar sein, dass der Heilige Geist da ist, dass es nicht nur an uns liegt, dass wir nicht immer versuchen müssen, es hier zu erklären und von dieser Seite und es kommt nicht an, sondern dass wir wissen dürfen, so wie Paulus, unsere Kraft, unsere Verkündigung liegt nicht in Worten der Weisheit, nicht in hochfahrender Rede, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und das sollen wir auch, wenn wir im Dienst stehen, wenn wir vielleicht im Predigtdienst stehen, vielleicht auch in der Verkündigung, irgendwelche Themen haben, auch wenn wir irgendwelche Vorträge halten, dass wir dann auch wirklich sagen, Gott, lass bitte deinen Geist wirken. Lass bitte deinen Heiligen Geist wirken, dass du es den Menschen deutlich machst. Und das betrifft auch dann die Wiedergeburt. Wie können wir Menschen, die verloren sind, deutlich machen, du musst dich bekehren, du musst in den Himmel kommen, du musst Buße tun. Ein natürlicher Mensch interessiert es nicht. Von sich aus wird keiner freiwillig zugeben, ich bin ein Sünder, wenn nicht der Heilige Geist wirkt. Und darauf können wir uns auch berufen, können wir mal bitten, Gott, lass deinen Geist in diesem Menschen wirken, rede zu ihm, denn wir können es nicht, wir können keinen Menschen zu Gott bekehren. Und deswegen ist einer der zentralen Verse, der mich in meinem Dienst immer wieder Kraft gibt, den ich auch fast jedes Mal sage, wenn ich auf die Kanzel gehe im Inneren, in Sacharja 4, Vers 6. Sacharja 4, Vers 6 ist dieser Vers, der mich immer wieder ermutigt. Da heißt es, Sacharja 4, Vers 6, die zweite Hälfte, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Also nicht durch viele Worte, nicht durch Gewalt, nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und dieses Vorteil, diesen Segen dürfen wir auch haben heute. Wenn wir jetzt nun diese Erkenntnis geschehen ist, dann führt es oft zu der Wiedergeburt. Es ist die Frage, was für eine Rolle hat der Heilige Geist bei der Wiedergeburt? Titus Kapitel 3 können wir aufschlagen. Titus Kapitel 3 ab Vers 4. Ich werde viele Verse lesen und möchte einfach so aus der Bibel heraus deutlich machen, was wirkt der Heilige Geist in unserem Leben. Titus Kapitel 3 ab Vers 4 bis 7. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Geistes, des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Leben würden. Zentral ist hier Vers 5, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Es ist sehr eindrücklich am Pfingstfest zu sehen, an Petrus. Petrus, der am Karfreitag, 50 Tage vor dem Pfingstfest, Angst hatte in einem Hinterhof vor einer Frau mit einem Krug, die im Dunkeln ihn gefragt hat, bist du einer von seinen Jüngern? Hat er sofort verleugnet, nein, ich kann nicht, ich bin nicht einer von ihnen. Aber 50 Tage später, ein paar Stunden, war es für ihn kein Problem, vor tausenden Leuten sich hinzustellen und sagen, Jesus ist der Messias, ich bin ein Jünger von ihm und ihr habt ihn gekreuzigt. Und später auch dann vor den Pharisäern, vor den Schriftgelehrten, vor den Priestern hat er gesagt, ihr habt Jesus gekreuzigt, aber er ist die Rettung für euch. Keine Angst, vor 50 Tagen hat er vor einer Magd Angst gehabt, vor einer Frau, die ihm niemals was antun könnte. Und dann, 50 Tage später, hat er keine Angst vor den Höchsten im Land. Warum? Weil der Heilige Geist in ihn gekommen ist. Weil nach Pfingsten die Kraft des Geistes über ihn gekommen ist und er die Kraft hatte, jetzt zu verkündigen. Und jeder von uns müsste es wissen, der wiedergeboren ist, hat den Heiligen Geist in sich. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, haben wir diese Erneuerung? Haben wir wirklich dieses neue Leben in uns? Und dann lass es uns doch auch dem Kraft geben. Lass uns auch darauf vertrauen, dass der Heilige Geist in uns diese Veränderung, diese Kraft auch wirken kann. Ich vergleiche es gern, also in der Jungschar, mit dem Beispiel, weil sich viele mit dem Thema auskennen, mit einem alten Computer. Wenn man einen alten Computer hat, mit einem ganz alten Betriebssystem, von so zum Beispiel Windows 98, und man versucht jetzt halt, eines von den Bildern, die jetzt Elmar gemacht hat, darauf anzuschauen und zu bearbeiten, wird nicht funktionieren, weil einfach das System alt und kaputt ist. Wenn jetzt aber ich jetzt mit einer CD komme und jetzt ein neues Betriebssystem aufspiele, also zum Beispiel jetzt Windows 10 oder ein besseres Betriebssystem, und plötzlich kann ich bessere Bilder anschauen, kann ich auf einmal dann Dinge bearbeiten, weil einfach das Betriebssystem anders ist. Und so ist es ungefähr auch mit der Erneuerung durch den Heiligen Geist. Wir sind so ein Computer, der nicht wirklich funktioniert. Aber durch die Wiedergeburt, durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, bekommen wir ein ganz neues Betriebssystem. Wir bekommen ein ganz neues Wesen. Wir sind danach ganz anders. Und dadurch wirkt dann Gott in uns, dass wir anders werden. Dass auch dann Dinge funktionieren und klappen, die davor niemals funktioniert haben. Und da will ich auch uns deutlich machen. Haben wir auch wirklich das erlebt? Sind wir neu? Sind wir erneuert? Oder wollen wir noch immer das Alte haben? Sind wir noch immer im alten Wesen? Und das wünsche ich auch jedem von uns, dass wir diese Kraft in uns erstmal spüren und dann auch wirklich zum Wirken bringen. Dass wir auch verwandelt werden, wie Saulus zum Paulus, wie ein Petrus vor Pfingsten, nach Pfingsten. Dass das auch in unserem Leben wirksam ist. Und dann nach der Bekehrung. Was wirkt der Heilige Geist in uns nach der Bekehrung? Zuallererst wirkt er in uns die Erkenntnis. Lass uns 1. Johannes Kapitel 2, Vers 27 aufschlagen. 1. Johannes Kapitel 2, ab Vers 27. Es ist ein schweres Thema und kann auch Probleme bringen. Trotzdem möchte ich es ansprechen. 2, Vers 27, das steht, und die Salbung, also die Salbung mit dem Geist, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werden wir in ihm bleiben. Und dazu noch 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 10. Und uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Hier geht es um die Frage, die wohl seit Jahrhunderten schon besonders bei Jugendlichen, aber auch bei Älteren bestimmt auch, immer diese Frage ist, wie erkenne ich den Willen Gottes? Soll ich einfach versuchen? Klappt nicht, war es nicht der Wille Gottes. Klappt, oh, dann war das der Wille Gottes. Oder soll ich auf Visionen warten? Oder soll ich einfach auf Stimmen warten? Oder soll ich einfach tun, wo ich das beste Gefühl habe? Wie schaffe ich es, den Willen Gottes zu erkennen? Und hier steht es, uns aber hat Gott geoffenbart durch seinen Geist. Es ist diese Offenbarung in uns. Und jetzt ist die Frage, wie erkenne ich, dass der Heilige Geist in mir etwas offenbart? Es ist wohl in der Bibel immer wieder erwähnt, dass der Heilige Geist zu uns spricht und uns Dinge offenbart. Aber das Problem ist, dass Menschen, die behaupten, sie haben eine Offenbarung des Geistes bekommen, oft aber auch falsch lagen, weil sie wohl sich geirrt haben. Und jetzt ist für uns einfach das große Problem, wir wissen, es gibt diese Offenbarung des Geistes. Es kann sein, also es geschieht, dass der Heilige Geist uns Dinge offenbart. Nun ist aber die Frage, woher unterscheiden wir es? Und Wojtmini, ein sehr guter Theologe aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges in China, hat auch diese Dinge betrachtet und hat gesagt, es ist ein großes Problem unter Christen. Viele wollen geistlich leben. Und dann wollen sie auch diese Leitung des Geistes erfahren, diese Offenbarung des Geistes. Und das Problem ist, der Teufel verkleidet sich als Engel des Lichts. Und es ist viele gibt, die dann auf innere Stimmen hören, auf innere Gefühle hören und dann meinen, jetzt habe ich den Willen Gottes erkannt. Und in Wirklichkeit war das nicht der Wille Gottes. Und deswegen ist die Frage, wie schaffe ich es, den Willen Gottes zu erkennen? Und das steht im gleichen Kapitel, 1. Korinther Kapitel 2, Vers 12. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 12. Hier steht es in der zweiten Hälfte. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und hier ist es eine exakte und wirklich eine wichtige Sache, wo wir genau teilen müssen. Die Erkenntnis, die Offenbarung des Geistes ist nicht ein Gefühl. Nicht ein Gefühl, wo ich jetzt sage, hier fühle ich mich richtig. Sie ist auch nicht eine Stimme in unserem Inneren, die uns sagt, geh dahin, tu das. Sondern es ist, hier steht es, ein Wissen. Und ich glaube, wenn ihr mal in euer Leben zurückblickt, kennt ihr diese Situationen, wo es in euch eine Gewissheit gegeben hat. Wo ihr wusstet, das ist richtig und das tust du. So war das bei mir, bevor ich nach Bolivien gegangen bin. Ich habe da einfach, als mir das so vor die Augen kam, als ich die Möglichkeit hatte, nach Bolivien zu fahren, habe ich einfach gewusst, du fährst nach Bolivien, das ist alles richtig. Ich habe mit meinen Eltern gesprochen, die haben auch sofort gewusst, das ist richtig. Und dieses Wissen, diese Gewissheit, diese Erkenntnis, das ist es, was in uns das Wirken des Geistes ist. Und da ist es wirklich auch für mich lange Zeit ein Problem gewesen. Ich wusste nicht, was die Offenbarung des Geistes ist, so wie es in der Bibel geschrieben steht. Aber sie ist ein Wissen, eine Erkenntnis. Und ich wünsche auch jedem von uns, dass wir auch da immer klarer unterscheiden können, dass wir unterscheiden können zwischen Eigendenken, zwischen Versuchung und zwischen dem Wirken des Geistes. Und ich wünsche mir auch, dass ich darin weiter wachse, dass ich das auch besser lerne, weil es ist ein wichtiges Thema und es ist auch wichtig und schön, wenn wir einfach nach dem Willen Gottes fragen und dann gibt uns der Heilige Geist die Erkenntnis und wir wissen, das ist der richtige Beruf, das ist der richtige Ort und hier muss ich hingehen. Und das wünsche ich auch jedem von uns, dass wir da auch so handeln. Aber diese Gewissheit ist noch immer nicht die größte und die herrlichste. Es ist gut zu wissen, ich bin am richtigen Ort, ich bin bei der richtigen Person, aber es ist gut zu wissen, wenn man die Heilsgewissheit hat. Und das ist auch, was der Heilige Geist in uns wirkt, die Heilsgewissheit. Dazu lass uns wieder zurückgehen zu Römer 8 ab Vers 11. Römer 8 ab Vers 11 und Vers 16 lesen wir auch noch. Römer 8, 11 und 16. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis, zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist die Heilsgewissheit, gewirkt durch den Heiligen Geist. Nur das Problem mit der Heilsgewissheit ist, es ist schwer zu beschreiben. Ihr kennt das Gefühl bestimmt, wenn man am Abend unter dem Sternenhimmel schaut und dann in die unendliche Weite reinschaut. Und dieses Gefühl, beschreibt es mal. Wie könnt ihr das beschreiben? Ich kann es nicht beschreiben. Vielleicht gibt es welche, die näher an Gefühlen gebaut sind, die das beschreiben können. Und so ist es auch irgendwie mit der Heilsgewissheit. Man weiß es, man hat die Erkenntnis, aber es zu beschreiben, wie das sich anfühlt, wie das ist, oh, das ist schwer für mich. Aber es ist etwas, was der Heilige Geist wirkt. Und es gibt bestimmt einige hier, auch im Saal, die vielleicht Probleme mit der Heilsgewissheit haben. Es ist natürlich, dass im Leben eines Christen immer wieder diese Frage kommt, bin ich wirklich gerettet? Bin ich wirklich ein echtes Kind Gottes? Dann ist die Frage, habe ich die Heilsgewissheit? Nun, wie bekomme ich die Heilsgewissheit? Im Glauben an den Sohn Jesus Christus. Wer wirkt sie in uns? Der Heilige Geist. Und es ist einfach herrlich zu wissen, dass dieser Geist, wie es in Vers 11 steht, der Jesus aus den Toten auferweckt hat und in uns wohnt, dass er auch unsere sterblichen Leiber lebendig macht. Stellt euch vor, dieser Geist, der Jesus als toten Menschen, wirklich tot war er, lebendig gemacht hat, dieser wohnt in uns. Und es ist etwas Herrliches, wenn Gott, der Heilige Geist, in seiner ganzen Fülle in uns wohnt. Und für die, die vielleicht da noch Sorgen und Probleme haben, bringt es vor Gott. Wie können wir sonst die Heilsgewissheit erfahren, wenn wir sie nicht vor Gebet, vor Gott bringen? Und wenn du Probleme mit der Heilsgewissheit hast, dann tu allererst dich in deinem Kämmerlein einschließen und bete zu Gott. Bete, bete, bete im Geist, bis du wirklich dieses Zeugnis hast, dass der Geist zusammen mit unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Hier heißt es, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist der nächste Aspekt im geistlichen Leben. Es gibt die Rechtfertigung, die eine große Rolle im Neuen Testament spielt. Aber die andere Rolle ist die Kindschaft. Und diese zwei Dinge, die gehören ganz zentral und fundamental in das Leben eines Christen. Die Rechtfertigung und die Kindschaft. Und diese gehören auch nicht wirklich miteinander vermischt. Zu der Rechtfertigung, da gibt es Gnade. Aber zu der Kindschaft, da kann man nicht sagen, ja Gott sei mir gnädig, dass ich jetzt wieder gesündigt habe oder dass ich mich nicht an deine Worte gehalten habe, sondern da gibt es eine klare Trennung. Und so ist es auch jetzt die Frage, wie wirkt der Heilige Geist in der Kindschaft? Lass uns Galater 5, Verse 16 bis 18 lesen. Galater Kapitel 5, Verse 16 bis 18. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und das ist hier die Aufforderung. Wandelt im Geist. Nur das Problem ist, bei vielen Menschen, auch Christen, fordert das Unmut. Die sagen, will ich nicht. Ich will nicht ein heiliges Leben führen. Das ist für mich Gesetzlichkeit. Und jetzt ist dann die Frage, warum hast du dieses Problem? Ein Problem ist, du bist nicht wiedergeboren. Du behauptest, ein Christ zu sein und bist nicht wiedergeboren. Und deswegen hat für dich ein heiliges Leben den Sinn einer Gesetzlichkeit. Für dich heißt es, ich muss heilig leben, damit ich Gott nahe kommen kann, weil du keine Beziehung zu Gott hast. Und dann ist es ein fundamentales Problem in deinem Leben. Du bist nicht wiedergeboren und willst nicht heilig leben, dann wird es auch für dich Gesetzlichkeit sein. Aber Für die anderen, die wiedergeboren sind und ein Problem damit haben, für die kann es sein, dass es ein Durcheinanderbringen der biblischen Begriffe ist. Viele meinen, Glaube und Werke gehen nicht zusammen. Aber das geht. Aber Gnade und Werke, die gehen nicht zusammen. Und das stimmt. Das ist eine grundlegende Sache. Wir sind errettet aus Gnade, nicht durch Werke. Und deswegen kannst du niemals schaffen, durch Werke gerecht zu werden, sondern nur durch Gnade wirst du gerecht. Aber wenn es dann um Glaube geht, dann geht Glaube und Werke zusammen, weil es heißt, der Glaube wird durch Werke sichtbar. Und es ist diese fundamentalen Sachen, die Rechtfertigung und die Kindschaft. In die Rechtfertigung können wir nicht reinbringen, die Heiligung reinbringen, nicht diese Gesetzlichkeit, dass wir sagen, du kommst nur in den Himmel, wenn du schaffst, dich selber recht zu fertigen. Sondern es heißt Rechtfertigung aus Gnade. Aber wenn es dann um die Kindschaft geht, dann ist der zentrale Punkt die Heiligung. Dann heißt es, du musst Werke tun. Du musst wirklich ein heiliges Leben führen. Du musst ein heiliges Leben haben. Und da kannst du jetzt nicht sagen, ich will hier die Gnade reinhaben und da dann die Werke und dann alles durcheinander mischen. Nein, es muss eine klare Trennung geben. Hier sind wir gerechtfertigt und hier, das betrifft unser Leben. Die Kindschaft betrifft unser Leben. Und deswegen müssen wir, weil wir Kinder Gottes sind, weil wir gerechtfertigt sind, in dieser Kindschaft wirklich ein heiliges Leben führen. Und jetzt natürlich die Frage, warum müssen wir als Christen uns an Regeln halten? Weil wir Kinder sind. Kennt ihr irgendeine Familie, wo das heißt, oh, du bist mein Kind, jetzt darfst du tun, was du willst. Du kannst machen, was du willst, du bist ja mein Kind. Ist doch, nein, jede Familie hat ihre Regeln und es heißt nicht, du bist jetzt in der Familie und nur solange du dich an die Regeln hältst, bleibst du mein Kind. Nein, du bist in der Familie und weil du mein Kind bist, deswegen gibt es diese Regeln. 8 Uhr schlafen gehen, morgens um 6 Uhr aufstehen, zur Schule. Fertig, gibt es die Regeln. Und so gibt es auch im Christenleben diese Regeln. Es gibt so solche Grenzen, hier musst du so handeln. Und hier heißt es einfach, du musst im Geist wandeln. Und die Ermutigung ist, es wird nicht aufgezwungen. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, der in uns ist und uns einfach den Wunsch gibt, so zu leben. Einfach den Wunsch gibt, Gott zu gefallen. Es ist nicht etwas, wo wir von oben immer predigen müssen und wo auch immer die Eltern sagen müssen und dann jemand anders sagen muss, du musst so, sondern es ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Dass der Heilige Geist in uns wirkt, wie es in Galater 5, Vers 22 steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Es kommt von selbst, weil der Heilige Geist in uns wohnt, wollen wir genauso leben. Und jetzt wieder die grundlegende Frage, wie mache ich das? Wie schaffe ich es, jetzt auf einmal ein heiliges Leben zu führen? Mir hat Galater 6, Vers 24 und 25 sehr geholfen. Also 2 Verse weiter. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lass uns nun auch im Geist wandeln. Es ist ein Akzeptieren dieser Fakten. Wir gehören Christus an. Unser Fleisch ist gekreuzigt am Kreuz. Und nun, weil wir im Geist leben, lasst uns auch so wandeln. Und das muss jeder Christ akzeptieren. Mein altes Leben mit all den Sünden ist gekreuzigt. Es ist eine Trennung zwischen mir und der Welt. Und das muss auch so sein, dass ein Christ das akzeptiert. Ich habe nichts mit der Welt zu tun. Und die Folge davon ist, ich will ein heiliges Leben führen, weil der Geist Gottes in mir wohnt. Und es ist so wie mit einem Siegelwachs in unserem Leben. Wir sind wie ein Stückchen Wachs, das, wenn es nah bei Jesus ist, warm wird. Und dann kann Gott sein Siegel schön in uns eindrücken. Wenn wir aber immer weiter weg von der Wärmequelle werden, dann kann es sein, dass Gott richtig kräftige Schläge braucht, um sein Bild in uns hineinzuprägen. Aber der Grund, weshalb wir die Schläge erleben, ist deswegen, weil wir fern von Gott sind. Weil wir nicht wirklich diese Nähe bei Gott gesucht haben, weil wir uns nicht von der Welt getrennt haben. Und da brauchen wir uns nicht über Schläge wundern. Und so ist es wichtig, wandelt im Geist. Seid nah bei Gott. Wandelt im Geist und seid fern von der Welt. Und jetzt, grundlegend für alles, ist das Gebet. Das alles, was wir heute auch hören werden, was ich auch in der Predigt angesprochen habe, hilft alles nichts, wenn wir es nicht klar im Gebet vor Gott formulieren. Diese Kraft des Gebetes, diese Macht, die im Gebet steht, die muss jeder Christ einmal erleben. Was es heißt, einfach ein Gebet zu sprechen und es verändert sich was in meinem Leben. Wenn diese Erkenntnis einem kommt, wo man sieht, es bewirkt was, dann werden wir sehen, es lohnt sich. Und das Besondere ist, dass der Heilige Geist uns dabei hilft. Nochmal aus Römer 8, in Vers 26 bis 27 steht, ebenso kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der Heilige Geist hilft bei unserem Gebet. Und ich wünsche auch jedem von euch, dass ihr wirklich diese Kraft des Gebets auch erfährt, dass ihr merkt, der Heilige Geist tritt für uns bei Gott ein. Er sagt uns auch, was wir beten sollen. Und es hat Kraft. Und diese Dinge, die wir auch heute gehört haben, diese Ansprüche, aber auch die Vorteile, dass wir sie im Gebet mit Gott besprechen. Es reicht nicht, wenn wir uns einfach jetzt hinsetzen und sagen, ja, ich glaube es, ich glaube, es muss schon stimmen und nehmen wir halt so auch einfach auf. Sondern klar, deutlich vor Gott formulieren. Ihm sagen, Gott, ich will das glauben, ich will heilig leben, ich will so und so tun. Einfach klar im Gebet formulieren und es hilft. Und nochmal zur Zusammenfassung. Wir müssen diese Ansprüche Gottes akzeptieren. Diesen Anspruch, dass er sagt, seid ihr meine Kinder, dann müsst ihr ein heiliges Leben führen. Aber diese Vorteile, die wir dadurch haben, auch wirklich zur Kraft bringen lassen, auch diese genießen, diese Vorteile. Zum Beispiel, dass es heißt, dass er die Erkenntnis in uns wirkt und auch die Erkenntnis in unseren Zuhörern oder auch in unseren Anvertrauten, denen wir was zu erklären haben. Dass wir einfach dieses Vorteil genießen, dass wir die Heilsgewissheit haben und die Kraft, die auch damals in Jesu Auferstehung, in Petrus, auch in Paulus wirksam war, dass wir diese wirklich voller Freude auch erleben. Und dass wir auch wirklich die Erhörung unserer Gebete auch wirklich voller Freude auch annehmen und auch wirklich mit Gebet auch wirklich unsere Sachen vor Gott bringen. Auch wenn die Zeit vorgerückt ist, würde ich vorschlagen, dass wir zusammen uns hinknien und zusammen beten. Wer beten möchte, darf es tun.